Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. An diesem Sonntag mit zwei ganz besonderen Autoren und zwei ganz besonderen Vorlesern. Was Wolfgang Borchert und Rainer Maria Rilke mit Sascha Lukas und Bernd-Christoph Matern zu tun haben, jetzt im Hörmal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hörmals. Nicht mehr ganz so sonnig wie gestern ist es heute. Ich hoffe trotzdem, dass Sie diesen Sonntag genießen können und ihn vielleicht nutzen, um sich einfach ein bisschen bei unserem Podcast-Beitrag zu entspannen. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, irgendwann und irgendwie: Krankheit. Aber keine Sorge, es wird nicht nur schwer. Denn Krankheit ist nicht nur Leid, sie ist manchmal auch das, was uns verbindet, was uns Menschen näher bringt. Sie ist tragisch, ja, aber manchmal auch absurd und sogar komisch. In dieser Folge begleiten uns zwei große Autoren und zwei ganz fantastische Vorleser. Wolfgang Borchert, der uns mit einer wunderbar skurrilen Geschichte überrascht, über einen Mann mit Sprachfehler, der plötzlich jemanden trifft, der ihn mit ihm verbindet. Eine Geschichte über Missverständnisse, über Mitleid und über das Lachen, das entsteht, wenn zwei sich erkennen. Gelesen vom wunderbaren Sascha Lukas. Ja, und Rainer Maria Rilke, der einen ganz anderen Ton anschlägt. Leise, tief, poetisch. Er führt uns hinein in das Innere des Krankseins, in das, was man nicht sieht, aber fühlt. Zwei Perspektiven, eine ernste und eine humorvolle, auf das, was Krankheit eben auch sein kann. Ein Spiegel des Lebens. Wir starten jetzt mit Wolfgang Borchert. Shishipush oder Der Kellner meines Onkels. Gelesen von Sascha Lukas.
Shishipush oder Der Kellner meines Onkels. Dabei war mein Onkel natürlich kein Gastwirt, aber er kannte einen Kellner. Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner Treue und mit seiner Verehrung, dass wir immer sagten, das ist sein Kellner oder ach so, sein Kellner. Als sie sich kennenlernten, mein Onkel und der Kellner, war ich dabei. Ich war damals gerade so groß, dass ich die Nase auf den Tisch legen konnte. Das durfte ich aber nur, wenn sie sauber war. Und immer konnte sie natürlich nicht sauber sein. Meine Mutter war auch nicht viel älter. Etwas älter war sie wohl, aber wir waren beide noch so jung, dass wir uns ganz entsetzlich schämten, als der Onkel und der Kellner sich kennenlernten. Ja, meine Mutter und ich, wir waren dabei. Mein Onkel natürlich auch, ebenso wie der Kellner, denn die beiden sollten sich ja kennenlernen und auf sie kam es an. Meine Mutter und ich waren nur als Statisten dabei und hinterher haben wir es bitter verwünscht, dass wir dabei waren, denn wir mussten uns wirklich sehr schämen, als die Bekanntschaft der beiden begann. Es kam dabei nämlich zu allerhand erschrecklichen Szenen mit Beschimpfung, Beschwerden, Gelächter und Geschrei. Und beinahe hätte es sogar eine Schlägerei gegeben. Dass mein Onkel einen Zungenfehler hatte, wäre beinahe der Anlass zu dieser Schlägerei geworden. Aber dass er einbeinig war, hat die Schlägerei dann schließlich doch verhindert. Wir saßen also, wir drei, mein Onkel, meine Mutter und ich, an einem sonnigen Sommertag nachmittags in einem großen, prächtigen, bunten Gartenlokal. Um uns herum saßen noch ungefähr 200 bis 300 andere Leute, die auch alle schwitzten. Hunde saßen unter den schattigen Tischen und Bienen saßen auf den Kuchentellern oder kreisten um die Limonadengläser der Kinder. Es war so warm und so voll, dass die Kellner alle ganz beleidigte Gesichter hatten, als ob das alles nur stattfände aus Schikane. Endlich kam auch einer an unseren Tisch. Mein Onkel hatte, wie ich schon sagte, einen Zungenfehler. Nicht bedeutend, aber immerhin deutlich genug. Er konnte nämlich kein S sprechen. Auch kein Z oder TZ. Er brachte das einfach nicht fertig. Immer wenn in einem Wort so ein harter S-Laut auftauchte, dann machte er ein weiches, feucht-wässriges Sch daraus. Und dabei schob er die Lippen so weit vor, dass sein Mund entfernte Ähnlichkeit mit einem Hühnerpopo bekam. Der Kellner stand also an unserem Tisch und wedelte mit seinem Taschentuch die Kuchenkrümel unserer Vorgänger von der Decke. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass es nicht sein Taschentuch, sondern eine Art Serviette gewesen sein muss. Er wedelte also damit und fragte kurzatmig und nervös: »Bitte schön, Sie wünschen?« Mein Onkel, der keine alkoholarmen Getränke schätzte, sagte gewohnheitsmäßig: »Also, zwei Aschbach und für den Jungen Schelter oder Brausche. Oder was haben Sie sonst?« Der Kellner war sehr blass. Und dabei war es Hochsommer und er war doch Kellner in einem Gartenlokal. Aber vielleicht war er überarbeitet. Und plötzlich merkte ich, dass mein Onkel unter seiner blanken, braunen Haut auch blass wurde. Nämlich als der Kellner die Bestellung der Sicherheit halber wiederholte. »Sehr wohl, zwei Aschbach, eine Brausche, bitte sehr.« Mein Onkel sah meine Mutter mit hochgezogenen Brauen an, als ob er etwas Dringendes von ihr wollte. Aber er wollte sich nur vergewissern, ob er noch auf dieser Welt sei. Dann sagte er mit einer Stimme, die an fernen Geschützdonner erinnerte: »Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Sie machen sich über mein Lispeln lustig, was?« Der Kellner stand da und dann fing es an ihm zu zittern. Seine Hände zitterten, seine Augendeckel, seine Knie, vor allem aber zitterte seine Stimme. Sie zitterte vor Schmerz und Wut und Fassungslosigkeit, als er sich jetzt Mühe gab, auch etwas geschützdonnerähnlich zu antworten. »Es ist schamlos von Ski, sich über mich zu amüsieren. Taktlos ist das, bitte sehr.« Nun zitterte alles an ihm. Seine Jackenzipfel, seine pomadenverklebten Haarsträhnen, seine Nasenflügel und seine sparsame Unterlippe. An meinem Onkel zitterte nichts. Ich sah ihn ganz genau an. Absolut nichts. Ich bewunderte meinen Onkel, aber als der Kellner ihn schamlos nannte, da stand mein Onkel doch wenigstens auf. Das heißt, er stand eigentlich gar nicht auf. Das wäre ihm mit seinem einen Bein viel zu umständlich und beschwerlich gewesen. Er blieb sitzen und stand dabei doch auf. Innerlich stand er auf und das genügte auch vollkommen. Der Kellner fühlte dieses innerliche Aufstehen meines Onkels wie einen Angriff und er wich zwei kurze, zittrige, unsichere Schritte zurück. Feindselig standen sie sich gegenüber, obgleich mein Onkel saß. Wenn er wirklich aufgestanden wäre, hätte sich sehr wahrscheinlich der Kellner hingesetzt. Mein Onkel konnte es sich auch leisten, sitzen zu bleiben, denn er war noch im Sitzen ebenso groß wie der Kellner und ihre Köpfe waren auf gleicher Höhe. So standen sie nun und sahen sich an. Beide mit einer zu kurzen Zunge, beide mit demselben Fehler, aber jeder mit einem völlig anderen Schicksal. Klein, verbittert, verarbeitet, zerfahren, fahrig, farblos, verängstigt, unterdrückt. Der Kellner. Der kleine Kellner. Ein richtiger Kellner, verdrossen, stereotyp höflich, geruchlos, ohne Gesicht, nummeriert, verwaschen und trotzdem leicht schmuddelig. Ein kleiner Kellner. Zigarettenfingrig, servil, steril, glatt, gut gekämmt, blau rasiert, gelb geärgert, mit leerer Hose hinten und dicken Taschen an der Seite, schiefen Absätzen und chronisch verschwitztem Kragen. Der kleine Kellner. Und mein Onkel? Ach, mein Onkel. Breit, braun, brummend, basskehlig, laut, lachend, lebendig, reich, riesig, ruhig, sicher, satt und saftig. Mein Onkel. Der kleine Kellner und mein großer Onkel. Verschieden wie ein Karrengaul vom Zeppelin. Aber beide kurzzungig. Beide mit demselben Fehler. Beide mit einem feuchten, wässrigen, weichen Sch. Aber der Kellner, ausgestoßen, getreten von seinem Zungenschicksal, bockig, eingeschüchtert, enttäuscht, einsam, bissig. Und klein, ganz klein geworden, tausendmal am Tag verspottet, an jedem Tisch belächelt, belacht, bemitleidet, begrinst, beschrien. Tausendmal an jedem Tag im Gartenlokal, an jedem Tisch einen Zentimeter in sich hineingekrochen, geduckt, geschrumpft, tausendmal am Tag, bei jeder Bestellung, an jedem Tisch, bei jedem Bitte schön, kleiner, immer kleiner geworden. Die Zunge, gigantischer, unförmiger Fleischlappen, die viel zu kurze Zunge, formlose, zyklopische Fleischmasse, plumper, unfähiger, roter Muskelklumpen. Diese Zunge hatte ihn zum Pygmäen erdrückt. Kleiner, kleiner Kellner. Und mein Onkel? Mit einer zu kurzen Zunge, aber als hätte er sie nicht. Mein Onkel, selbst am lautesten lachend, wenn über ihn gelacht wurde. Mein Onkel, einbeinig, kolossal, slickzungig, aber Apoll in jedem Zentimeter Körper und jedem Seelenatom. Autofahrer, Frauenfahrer, Herrenfahrer, Rennfahrer, mein Onkel, Säufer, Sänger, Gewaltmensch, Witzereißer, Zotenflüsterer, Verführer, kurzzungiger, sprühender, sprudelnder, spuckender Anbeter von Frauen und Cognac. Mein Onkel, saufender Sieger, Prothesenknarren, breitgrinsend, mit viel zu kurzer Zunge, aber als hätte er sie nicht. So standen sie sich gegenüber. Mordbereit, todwund der eine. Lachfertig, randvoll mit Gelächtereruptionen der andere. Ringsherum 600 bis 700 Augen und Ohren, Spazierläufer, Kaffeetrinker, Kuchenschleckerer, die den Auftritt mehr genossen als Bier und Brause und Bienenstich. Ach, und mittendrin meine Mutter und ich. Rotköpfig, schamhaft, tief in die Wäsche verkrochen und unsere Leiden waren erst am Anfang.
»Schuchen Sie sofort den Wirt, Sie aggressiver Spatsch! Sie, ich will Sie lehren, Gäste zu insultieren!«
Mein Onkel sprach jetzt absichtlich so laut, dass den 600 bis 700 Ohren kein Wort entging. Der Asbach regte ihn in angenehmer Weise an. Er grinste vor Wonne über sein großes, gutmütiges, breites, braunes Gesicht. Helle, salzige Perlen kamen aus der Stirn und trudelten abwärts über die massiven Backenknochen. Aber der Kellner hielt alles an ihm für Bosheit, für Gemeinheit, für Beleidigung und Provokation. Er stand mit faltigen, hohlen, leise wehenden Wangen da und rührte sich nicht von der Stelle.
»Haben Sie Sand in den Gehörgängen? Suchen Sie den Beschitscher, Sie beschoffener Sparschvogel!« »Los, oder haben Sie die Hose voll, Sie Mischgestalt der Schwerg?«
Da fasste der kleine Pygmäe, der kleine, slickzungige Kellner, sich ein großmütiges, gewaltiges, für uns alle und für ihn selbst überraschendes Herz. Er trat ganz nah an unseren Tisch, wedelte mit seinem Taschentuch über unsere Teller und knickte zu einer korrekten Kellnerverbeugung zusammen. Mit einer kleinen, männlichen und entschlossen leisen Stimme, mit überwältigender, zitternder Höflichkeit sagte er »Bitte schön« und setzte sich klein, kühn und kaltblütig auf den vierten freien Stuhl an unserem Tisch. Kaltblütig natürlich nur markiert, denn in seinem tapferen kleinen Kellnerherzen flackerte die empörte Flamme der verachteten, gescheuchten, missgestalteten Kreatur. Er hatte auch nicht den Mut, meinen Onkel anzusehen. Er setzte sich nur so klein und sachlich hin, und ich glaube, dass höchstens ein Achtel seines Gesäßes den Stuhl berührte, wenn er überhaupt mehr als ein Achtel besaß, vor lauter Bescheidenheit. Er saß, sah vor sich hin, auf die kaffeeübertropfte grau-weiße Decke, zog seine dicke Brieftasche hervor und legte sie immerhin einigermaßen männlich auf den Tisch. Eine halbe Sekunde riskierte er einen kurzen Aufblick, ob er wohl zu weit gegangen sei mit dem Aufbumsen der Tasche, und dann, als er sah, dass der Berg, mein Onkel nämlich, in seiner Trägheit verharrte, öffnete er die Tasche und nahm ein Stück pappartiges, zusammengekniffenes Papier heraus, dessen Falten das typische Gelb eines oft benutzten Stück Papiers aufwiesen. Er klappte es wichtig auseinander, verkniff sich jeden Ausdruck von Beleidigtsein oder Rechthaberei und legte sachlich seinen kurzen, abgenutzten Finger auf eine bestimmte Stelle des Stück Papiers. Dazu sagte er leise, eine Spur heiser und mit großen Atempausen,
»Bitte schön, wenn Sie schön wollen, stellen Sie höflich selbst fest, mein Pasch. In Paris gewesen, Barcelona, Osnabrück, bitte schön, alles aus meinem Pasch zu ersehen. Und hier besondere Kennzeichen, Narben am linken Knie, vom Fußballspiel. Und hier? Und hier? Was ist hier? Hier, bitte sehr, Sprachfehler, Scheitgeburt. Bitte sehr, wie Sie selbst sehen. Das Leben war zu rabenmütterlich mit ihm umgegangen, als dass er jetzt den Mut gehabt hätte, seinen Triumph auszukosten und meinen Onkel herausfordernd anzusehen. Nein, er sah still und klein vor sich auf seinen vorgestreckten Finger und den bewiesenen Geburtsfehler und wartete geduldig auf den Bass meines Onkels. Es dauerte lange, bis der kam. Und als er dann kam, war es so unerwartet, was er sagte, dass ich vor Schreck einen Schluck aufbekam. Mein Onkel ergriff plötzlich mit seinen klobigen, viereckigen Tatmenschenhänden die kleinen, flatterigen Pfoten des Kellners und sagte mit der vitalen, wütend kräftigen Gutmütigkeit und der tierhaft warmen Weichheit, die als primärer Wesenszug aller Riesen gilt:
Armisch, kleinisch, Loder. Sind sie schon seit deiner Geburt hinter dir her und hätschen?
Der Kellner schluckte. Dann nickte er. Nickte 6, 7 Mal. Erlöst, befriedigt, stolz, geborgen. Sprechen konnte er nicht. Er begriff nichts. Verstand und Sprache waren erstickt von 2 dicken Tränen. Sehen konnte er auch nicht, denn die 2 dicken Tränen schoben sich vor seine Pupillen wie 2 undurchsichtige, alles versöhnende Vorhänge. Er begriff nichts, aber sein Herz empfing diese Welle des Mitgefühls wie eine Wüste, die 1000 Jahre auf einen Ozean gewartet hatte. Bis an sein Lebensende hätte er sich so überschwemmen lassen können. Bis an seinen Tod hätte er seine kleinen Hände in den Pranken meines Onkels verstecken mögen. Bis in die Ewigkeit hätte er das hören können, dieses
armisch, kleinisch, Luder.
Aber meinem Onkel dauerte das alles schon zu lange. Er war Autofahrer, auch wenn er im Lokal saß. Er ließ seine Stimme wie eine Artilleriesalve über das Gartenlokal hinweg dröhnen und donnerte irgendeinem erschrockenen Kellner an:
»Ski, Herr Ober! Acht Aschbach, aber los, sag ich Ihnen!« »Was? Nicht Ihr Revier? Bringen Sie sofort 8 Aschbach oder tun Sie das nicht, was?«
Der fremde Kellner sah eingeschüchtert und verblüfft auf meinen Onkel, dann auf seinen Kollegen. Er hätte ihm gern von den Augen abgesehen, durch ein Zwinkern oder so, was das alles zu bedeuten hätte. Aber der kleine Kellner konnte seinen Kollegen kaum erkennen, so weit weg war er von allem, was Kellner, Kuchenteller, Kaffeetasse und Kollege hieß, weit, weit weg davon. Dann standen 8 Aspar auf dem Tisch. 4 Gläser davon musste der fremde Kellner gleich wieder mitnehmen, sie waren leer, ehe er einmal geatmet hatte.
»Lassen Sie das nochmal volllaufen«, befahl mein Onkel und wühlte in den Innentaschen seiner Jacke.
Dann pfiff er eine Parabel durch die Luft und legte nun seinerseits seine dicke Brieftasche neben die seines neuen Freundes. Er fummelte endlich eine zerknickte Karte heraus und legte seinen Mittelfinger, der die Maße eines Kinderarms hatte, auf einen bestimmten Teil der Karte.
»Siehst du, du dummes Häschen, hier steht's. Bein amputiert und Unterkieferschuss. Kriegsverletzung.«
Und während er das sagte, zeigte er mit der anderen Hand auf die Narbe, die sich unterm Kinn versteckt hielt.
»Die Ösch haben mir einfach ein Stück von der Schungenspitze abgeschossen. In Frankreich damals.«
Der Kellner nickte.
»Noch böse?«, fragte mein Onkel.
Der Kellner schüttelte schnell den Kopf hin und her, als wollte er etwas ganz Unmögliches abwehren.
»Ich dachte nur zuerst, Sie wollten mich utschen.«
Erschüttert über seinen Irrtum in der Menschenkenntnis, wackelte er mit dem Kopf immer wieder von links nach rechts und wieder zurück. Und nun schien es mit einmal, als ob er alle Tragik seines Schicksals damit abgeschüttelt hätte. Die 2 Tränen, die sich nun in den Hohlheiten seines Gesichtes verliefen, nahmen alle Qual seines bisherigen verspotteten Daseins mit. Sein neuer Lebensabschnitt, den er an der Riesentatze meines Onkels betrat, begann mit einem kleinen aufstoßenden Lacher, einem Gelächterchen, zage, scheu, aber von einem unverkennbaren Asbachgestank begleitet. Und mein Onkel? Dieser Onkel, der sich auf einem Bein mit zerschossener Zunge und einem bärigen, bassstimmigen Humor durch das Leben lachte, dieser mein Onkel war nun so unglaublich selig, dass er endlich lachen konnte. Er war schon bronzefarben angelaufen, dass ich fürchtete, er müsse jede Minute platzen. und sein Lachen lachte los. Unbändig, explodierte, polterte, juchte, gonkte, gurgelte. Lachte los, als ob er ein Riesensaurier wäre, dem diese Urweltlaute entrülpsten. Das erste kleine, neu probierte Menschenlachen des Kellners, des neuen kleinen Kellnermenschen, war dagegen wie das schüttere Gehüstel eines erkälteten Ziegenbabys. Ich griff angstvoll nach der Hand meiner Mutter. Nicht, dass ich Angst vor meinem Onkel gehabt hätte, aber ich hatte doch eine tiefe, tierische Angstwitterung vor den 8 Asbachs, die in meinem Onkel brodelten. Die Hand meiner Mutter war eiskalt. Alles Blut hatte ihren Körper verlassen, um den Kopf zu einem grellen, plakatenen Symbol der Schamhaftigkeit und des bürgerlichen Anstandes zu machen. Keine Vierländer-Tomate konnte ein röteres Rot ausstrahlen. Meine Mutter leuchtete. Klatschmohn war blass gegen sie. Ich rutschte tief von meinem Stuhl unter den Tisch. 700 Augen waren rund und riesig um uns herum. Oh, wie wir uns schämten, meine Mutter und ich. Der kleine Kellner, der unter dem heißen Alkoholatem meines Onkels ein neuer Mensch geworden war, schien den ersten Teil seines neuen Lebens gleich mit einer ganzen Ziegenmecker-Lach-Epoche beginnen zu wollen. Er mähte, bähte, gnuckte und knickerte wie eine ganze Lämmerherde auf einmal. Und als die beiden Männer nun noch 4 zusätzliche Asbachs über ihren kurzen Zungen schütteten, wurden aus den Lämmern, aus den rosigen, dünnstimmigen, zarten, schüchternen kleinen Kellnerlämmern ganz gewaltige, hölzern meckernde, steinalte, weißbärtige, blechscheppernde, blödblökende Böcke. Diese Verwandlung vom kleinen, giftigen, tauben, verkniffenen Bitterling zum andauernd, fortdauernd meckernden, schenkelschlagenden, geckernden, blechern, blökenden Ziegenbockmenschen war selbst meinem Onkel etwas ungewöhnlich. Sein Lachen vergluckerte langsam wie ein absaufender Felsen. Er wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem braunen, breiten Gesicht und klotzte mit asbachblanken, stur erstaunten Augen auf den unter Lachstößen bebenden, weißbejagten Kellnerzwerg. Um uns herum feixten 700 Gesichter. 700 Augen glaubten, dass sie nicht richtig sahen. 700 Zwerchfelle schmerzten. Die, die am weitesten absaßen, standen erregt auf, um sich ja nichts entgehen zu lassen. Es war, als ob der Kellner sich vorgenommen hatte, fortan als ein riesenhafter, boshaft bähender Bock sein Leben fortzusetzen. Neuerdings, nachdem er wie aufgezogen einige Minuten in seinem eigenen Gelächter untergegangen war, neuerdings bemühte er sich erfolgreich, zwischen den Lachsalven, die wie ein blechernes Maschinengewehrfeuer aus seinem runden Mund perlten, kurze, schrille Schreie auszustoßen. Es gelang ihm, so viel Luft zwischen dem Gelächter einzusparen, dass er nun diese Schreie in die Luft wiehern konnte. »Schischifusch«, schrie er und patschte sich gegen die nasse Stirn. »Schischifusch! Schischifusch!« Er hielt sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest und wieherte »Schischifusch!« Als er fast 2 Dutzend Mal gewiehert hatte, dieses »Schischifusch«, aus voller Kehle gewiehert hatte, wurde meinem Onkel das Schischifuschen zu viel. Er zerknitterte dem unaufhörlich wiehernden Kellner mit einem einzigen Griff das gestärkte Hemd, schlug mit der anderen Faust auf den Tisch, dass 12 leere Gläser anzuspringen fingen, und donnerte ihn an.
»Schluss! Schluss, sag ich jetzt! Was soll das mit diesem blödsinnigen, schaudummen Schischifusch? Schluss jetzt, verstehst du?«
Der Griff und der gedonnerte Bass meines Onkels machten aus dem Schischifusch schreienden Ziegenbock im selben Augenblick wieder den kleinen, lispelnden, armseligen Kellner. Er stand auf. Er stand auf, als ob es der größte Irrtum seines Lebens gewesen wäre, dass er sich hingesetzt hatte. Er fuhr sich mit dem Serviettentuch durch das Gesicht und räumte Lachtränen, Schweißtropfen, Asbach und Gelächter wie etwas hinweg, das fluchwürdig und frevelhaft war. Er war dabei so betrunken, dass er alles für einen Traum hielt, die Pöbelei am Anfang, das Mitleid und die Freundschaft meines Onkels. Er wusste nicht, hab ich nun eben Schischifusch geschrien oder nicht? Hab ich Schecksch Aschbach gekippt, ich, der Kellner dieses Lokals mitten unter den Gästen, ich? Er war unsicher und für alle Fälle machte er eine abgehackte kleine Verbeugung und flüsterte, Verscheiung. Und dann verbeugte er sich noch einmal. Verscheihung, ja, verscheihen Sie das Schischifuschgeschrei. Bitte sehr, verscheihen der Herr, wenn ich schu laut war. Aber der Aschbach, Sie wissen ja selbst, wenn man nichts gegessen hat auf leeren Magen. Bitte sehr darum, Schischifusch war nämlich mein Spitzname. Ja, in der Schule schon. Die ganze Klasse nannte mich so. Sie wissen wohl, Schischifusch, das war der Mann in der Hölle, diese alte Sage. Wissen Sie, der Mann im Hades, der arme Sünder, der einen großen Felsen auf einen riesigen Berg raufschieben sollte. Musste. Ja, das war der Schischifusch, wissen Sie wohl. In der Schule musste ich das immer sagen, immer dies Schischifusch. Und alles hat dann gepustet vor Lachen, können Sie sich denken, werter Herr. Alles hat dann gelacht, wissen Sie. Sind Sie mein, ich doch die so kurze Schungenspitze besitze. Ja, so kam es, dass ich später überall Schischifusch geheißen wurde und gehänschelt wurde, sehen Sie. Und das verschein kam mir beim Aschbach nun so ins Gedächtnis, als ich so geschrien hatte. Verstehen Sie? Ich bitte sehr, verscheinen Sie, wenn ich Sie belästigt haben sollte. Bitte sehr. Er verstummte. Seine Serviette war indessen unzählige Male von einer Hand in die andere gewandert. Dann sah er auf meinen Onkel. Jetzt war er es, der still am Tisch saß und vor sich auf die Tischdecke sah. Er wagte nicht, den Kellner anzusehen. Mein Onkel, mein bärischer, bulliger, riesiger Onkel, wagte nicht aufzusehen und den Blick dieses kleinen, verlegenen Kellners zu erwidern. Und die beiden dicken Tränen, die saßen nun in seinen Augen. Aber das sah keiner außer mir. Und ich sah es auch nur, weil ich so klein war, dass ich ihm von unten her ins Gesicht sehen konnte. Er schob dem still abwartenden Kellner einen mächtigen Geldschein hin, winkte ungeduldig ab, als der ihm zurückgeben wollte, und stand auf, ohne jemanden anzusehen. Der Kellner brachte noch zaghaft einen Satz an. »Die Aschbach wollte ich wohl gern bezahlt haben, bitte sehr.« Dabei hatte er den Schein schon in seine Tasche gesteckt, als erwarte er keine Antwort und keinen Einspruch. Es hatte auch keiner den Satz gehört und seine Großzügigkeit fiel lautlos auf den harten Kies des Gartenlokals und wurde da später gleichgültig zertreten. Mein Onkel nahm seinen Stock, wir standen auf, meine Mutter stützte meinen Onkel und wir gingen langsam auf die Straße zu. Keiner von uns dreien sah auf den Kellner. Meine Mutter und ich nicht, weil wir uns schämten. Mein Onkel nicht, weil er die beiden Tränen in den Augen sitzen hatte. Vielleicht schämte er sich auch, dieser Onkel. Langsam kamen wir auf den Ausgang zu. Der Stock meines Onkels knirschte hässlich auf dem Gartenkies, und das war das einzige Geräusch im Augenblick, denn die 300 bis 400 Gesichter an den Tischen waren stumm und glotzäugig auf unseren Abgang konzentriert. Und plötzlich tat mir der kleine Kellner leid. Als wir am Ausgang des Gartens um die Ecke biegen wollten, sah ich mich schnell noch einmal nach ihm um. Er stand noch immer an unserem Tisch. Sein weißes Serviettentuch hing bis auf die Erde. Er schien mir noch viel kleiner geworden zu sein. So klein stand er da, und ich liebte ihn plötzlich, als ich ihn so verlassen hinter uns herblicken sah. So klein, so grau, so leer, so hoffnungslos, so arm, so kalt und so grenzenlos allein. Ach, wie klein! Er tat mir so unendlich leid, dass ich meinen Onkel an die Hand tippte, aufgeregt, und leise sagte, »Du, ich glaube, jetzt weint er.« Mein Onkel blieb stehen. Er sah mich an, und ich konnte die beiden dicken Tropfen in seinen Augen ganz deutlich erkennen. Noch einmal sagte ich, ohne genau zu verstehen, warum ich es eigentlich tat, »Oh, er weint! Och, guck doch mal, er weint!« Da ließ mein Onkel den Arm meiner Mutter los, humpelte schnell und schwer zwei Schritte zurück, riss seinen Krückstock wie ein Schwert hoch und stach damit in den Himmel und brüllte mit der ganzen großartigen Kraft seines gewaltigen Körpers und seiner Kehle,
»Schischifusch! Schischifusch, hörst du? Auf Wiedersehen, alter Schischifusch! Bis nächsten Sonntag, dumme Schluder! Wiedersehen!«
Die beiden dicken Tränen wurden von den Falten, die sich jetzt über sein gutes braunes Gesicht zogen, zu nichts zerdrückt. Es waren Lachfalten und er hatte das ganze Gesicht voll davon. Noch einmal fegte er mit seinem Krückstock über den Himmel, als wollte er die Sonne herunterraken, und noch einmal donnerte er sein Riesenlachen über die Tische des Gartenlokals hin.
Schischifusch. Schischifusch.
Und Schischifusch, der kleine graue arme Kellner, wachte aus seinem Tod auf, hob seine Serviette und fuhr damit auf und ab wie ein wild gewordener Fensterputzer. Er wischte die ganze graue Welt, alle Gartenlokale der Welt, alle Kellner und alle Zungenfehler der Welt mit seinem Winken endgültig und für immer weg aus seinem Leben. Und er schrie schrill und überglücklich zurück, wobei er sich auf die Zehen stellte und ohne sein Fensterputzen zu unterbrechen:
Ich verstehe, bitte scher, am Sonntag, ja, wiederschön, am Sonntag, bitte scher.
Dann bogen wir um die Ecke. Mein Onkel griff wieder nach dem Arm meiner Mutter und sagte leise:
Ich war sicher entsetzlich für euch. Aber was wollte ich anders tun, Jacques selbst? So ein dummer Hase läuft nun sein ganzes Leben mit so einem garstigen Schungenfehler herum. Arme Schluder, das.
I took the supermarket flash from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Pulled the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. To see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, he said hallelujah, you're home.
Das war Wolfgang Borchert, und vielleicht haben Sie wie auch ich beim Zuhören schmunzeln müssen, wie leichtfüßig er mit einem ja eigentlich sehr schweren Thema umgeht und wie wunderbar Sascha Lukas das gelesen hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, die Geschichte zeigt, auch Krankheit kann Verbindung schaffen, nicht nur im Mitleid, sondern auch im gemeinsamen Lachen über das Leben, das sich manchmal eben nicht erklären lässt. Jetzt wechseln wir den Ton von der heiteren Begegnung zweier Sprachfehler zu einer stilleren, zu einer inneren Reise mit Rainer Maria Rilke. Ein Brief, den er an seinen Freund Kappus geschrieben hat. Ein Text, der keine schnellen Antworten gibt, sondern auch die eine oder andere Frage stellt. Ein Text wiederum voller Antworten über das Kranksein, über das Leben und über alles dazwischen. Ein Brief von Rainer Maria Rilke, gelesen vom wunderbaren Bernd-Christoph Matern.
Schweden, 12. August 1904. Ich will wieder eine Weile zu Ihnen reden, lieber Herr Kappus, obwohl ich fast nichts sagen kann, was hilfreich ist, kaum etwas Nützliches. Sie haben viele und große Traurigkeiten gehabt, die vorübergingen. Und Sie sagen, dass auch dieses Vorübergehen schwer und verstimmend für Sie war. Aber bitte, überlegen Sie, ob diese großen Traurigkeiten nicht vielmehr mitten durch Sie durchgegangen sind. Ob nicht vieles in Ihnen sich verwandelt hat. Ob Sie nicht irgendwo an irgendeiner Stelle Ihres Wesens sich verändert haben, während Sie traurig waren. Gefährlich und schlecht sind nur jene Traurigkeiten, die man unter die Leute trägt, um sie zu übertönen. Wie Krankheiten, die oberflächlich und töricht behandelt werden, treten sie nur zurück und brechen nach einer kleinen Pause umso furchtbarer aus und sammeln sich an im Innern und sind Leben, sind ungelebtes, verschmähtes, verlorenes Leben, an dem man sterben kann. Wäre es uns möglich, weiter zu sehen, als unser Wissen reicht, und noch ein wenig über die Vorwerke unseres Ahnens hinaus, vielleicht würden wir dann unsere Traurigkeiten mit größerem Vertrauen ertragen als unsere Freuden. Denn sie sind die Augenblicke, da etwas Neues in uns eingetreten ist, etwas Unbekanntes. Unsere Gefühle verstummen in scheuer Befangenheit, alles in uns tritt zurück. Es entsteht eine Stille und das Neue, das niemand kennt, steht mitten darin und schweigt. Ich glaube, dass fast alle unsere Traurigkeiten Momente der Spannung sind, die wir als Lähmung empfinden, weil wir unsere befremdeten Gefühle nicht mehr leben hören. Weil wir mit dem Fremden, das bei uns eingetreten ist, allein sind. Weil uns alles Vertraute und Gewohnte für einen Augenblick fortgenommen ist. Weil wir mitten in einem Übergang stehen, wo wir nicht stehen bleiben können. Darum geht die Traurigkeit auch vorüber. Das Neue in uns, das Hinzugekommene, ist in unser Herz eingetreten, ist in seine innerste Kammer gegangen und ist auch dort nicht mehr, ist schon im Blut. Und wir erfahren nicht, was es war. Man könnte uns leicht glauben machen, es sei nichts geschehen, und doch haben wir uns verwandelt, wie ein Haus sich verwandelt, in welches ein Gast eingetreten ist. Wir können nicht sagen, wer gekommen ist. Wir werden es vielleicht nie wissen. Aber es sprechen viele Anzeichen dafür, dass die Zukunft in solcher Weise in uns eintritt, um sich in uns zu verwandeln, lange bevor sie geschieht. Und darum ist es so wichtig, einsam und aufmerksam zu sein, wenn man traurig ist, weil der scheinbar ereignislose und starre Augenblick, da unsere Zukunft uns betritt, dem Leben so viel näher steht als jener andere laute und zufällige Zeitpunkt, da sie uns wie von außen her geschieht. Je stiller, geduldiger und offener wir als Traurige sind, Umso tiefer und umso unbeirrter geht das Neue in uns ein. Umso besser erwerben wir es, umso mehr wird es unser Schicksal sein. Und wir werden uns ihm, wenn es eines späteren Tages geschieht, das heißt aus uns heraus zu den anderen tritt, wenn es im Innersten verwandt, werden wir uns ihm nahe fühlen. Und das ist nötig. Es ist nötig. Und dahin wird nach und nach unsere Entwicklung gehen, dass uns nichts Fremdes widerfahre, sondern nur das, was uns seit langem gehört. Man hat schon so viele Bewegungsbegriffe umdenken müssen. Man wird auch allmählich erkennen lernen, dass das, was wir Schicksal nennen, aus den Menschen heraustritt, nicht von außen her in sie hinein. Nur weil so viele ihre Schicksale, solange sie in ihnen lebten, nicht aufsaugten und in sich selbst verwandelten, erkannten sie nicht, was aus ihnen trat. Es war ihnen so fremd, dass sie in ihrem wirren Schrecken meinten, es müsse gerade jetzt erst in sie eingegangen sein, denn sie beschworen vorher, nie etwas Ähnliches in sich gefunden zu haben. Wie man sich lange über die Bewegung der Sonne getäuscht hat, so täuscht man sich immer noch über die Bewegung des Kommenden. Die Zukunft steht fest, lieber Herr Kapus. Wir aber bewegen uns im unendlichen Raume. Wie sollten wir es nicht schwer haben? Und wenn wir wieder von der Einsamkeit reden, so wird immer klarer, dass das im Grunde nichts ist, was man wählen oder lassen kann. Wir sind einsam. Man kann sich darüber täuschen und tun, als wäre es nicht so. Das ist alles. Wie viel besser aber ist es, einzusehen, dass wir es sind, ja geradezu davon auszugehen, dass wir es sind. Da wird es freilich geschehen, dass wir schwindeln. Denn alle Punkte, worauf unser Auge zu ruhen pflegte, werden uns fortgenommen. Es gibt nichts Nahes mehr und alles Ferne ist unendlich fern. Wer aus seiner Stube fast ohne Vorbereitung und Übergang auf die Höhe eines großen Gebirges gestellt würde, müsste wohl Ähnliches fühlen. Eine Unsicherheit ohne Gleichen, ein Preisgegebensein an Namenloses würde ihn fast vernichten. Er würde vermeinen zu fallen oder sich hinausgeschleudert glauben in den Raum oder in tausend Stücke auseinandergesprengt. Welche ungeheure Lüge müsste sein Gehirn erfinden, um den Zustand seiner Sinne einzuholen und aufzuklären. So verändern sich für den, der einsam wird, alle Entfernungen, alle Maßen. Von diesen Veränderungen gehen viele plötzlich vor sich und, wie bei jenem Mann auf dem Berggipfel, entstehen dann ungewöhnliche Einbildungen und seltsame Empfindungen, die über alles Erträgliche hinauszuwachsen scheinen. Aber es ist notwendig, dass wir auch das erleben. Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen. Alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt. Mutig zu sein zu dem seltsamsten, wunderlichsten und unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Dass die Menschen in diesem Sinne feige waren, hat dem Leben unendlichen Schaden getan. Die Erlebnisse, die man Erscheinungen nennt, die ganze sogenannte Geisterwelt, der Tod, alle diese uns so verwandten Dinge sind durch die tägliche Abwehr aus dem Leben so sehr hinausgedrängt worden, dass die Sinne, mit denen wir sie fassen könnten, verkümmert sind. Von Gott gar nicht zu reden.
Aber die Angst vor dem Unaufklärbaren hat nicht allein das Dasein des Einzelnen ärmer gemacht. Auch die Beziehungen von Mensch zu Mensch sind durch sie beschränkt, gleichsam aus dem Flussbett unendlicher Möglichkeiten herausgehoben worden auf eine brache Uferstelle, der nichts geschieht. Denn es ist nicht die Trägheit allein, welche macht, dass die menschlichen Verhältnisse sich so unsäglich eintönig und erneut von Fall zu Fall wiederholen. Es ist die Scheu vor irgendeinem neuen, nicht absehbaren Erlebnis, dem man sich nicht gewachsen glaubt. Aber nur wer auf alles gefasst ist, wer nichts, auch das Rätselhafteste, nicht ausschließt, wird die Beziehung zu einem anderen als etwas Lebendiges leben und wird selbst sein eigenes Dasein ausschöpfen. Denn wie wir dieses Dasein des Einzelnen als einen größeren oder kleineren Raum denken, so zeigt sich, dass die meisten nur eine Ecke ihres Raumes kennenlernen, einen Fensterplatz, einen Streifen, auf dem sie auf- und niedergehen. So haben sie eine gewisse Sicherheit. Und doch ist jene gefahrvolle Unsicherheit so viel menschlicher, welche die Gefangenen in den Geschichten Poes drängt, die Formen ihrer fürchterlichen Charakter abzutasten und den unsäglichen Schrecken ihres Aufenthaltes nicht fremd zu sein. Wir aber sind Gefangene. Nicht Fallen und Schlingen sind um uns aufgestellt und es gibt nichts, was uns ängstigen oder quälen sollte. Wir sind ins Leben gesetzt, als in das Element, in dem wir am meisten entsprechen. Und wir sind überdies durch jahrtausendelange Anpassung diesem Leben so ähnlich geworden, dass wir, wenn wir Stille halten, durch ein glückliches Mimikry von allem, was uns umgibt, kaum zu unterscheiden sind. Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken. Hat sie Abgründe, so gehören diese Abgründe uns. Sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben. Und wenn wir nur unser Leben nach jenem Grundsätze einrichten, der uns rät, dass wir immer an das Schwere halten müssen, so wird das, welches uns jetzt noch als das Fremdeste erscheint, unser Vertrautestes und Treuestes werden. Wie sollten wir jene alten Mythen vergessen können, die am Anfang aller Völker stehen, der Mythen von den Drachen, die sie im äußersten Augenblick in Prinzessinnen verwandeln. Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns einmal schön und mutig zu sehen. Vielleicht ist alles schrecklich im tiefsten Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will. Da dürfen Sie, lieber Herr Kappus, nicht erschrecken, wenn eine Traurigkeit vor Ihnen sich aufhebt, so groß, wie Sie noch keine gesehen haben. Wenn eine Unruhe wie Licht und Wolkenschatten über Ihre Hände geht und über all Ihr Tun. Sie müssen denken, dass etwas an Ihnen geschieht, dass das Leben Sie nicht vergessen hat, dass es Sie in der Hand hält. Es wird Sie nicht fallen lassen. Warum wollen Sie irgendeine Beunruhigung, irgendein Weh, irgendeine Schwermut von Ihrem Leben ausschließen, da Sie doch nicht wissen, was diese Zustände an Ihnen arbeiten? Warum wollen Sie sich mit der Frage verfolgen, woher das alles kommen mag und wohin es will? Da Sie doch wissen, dass Sie in Übergängen sind und nichts so sehr wünschten, als sich zu verwandeln. wenn etwas von Ihren Vorgängen krankhaft ist, so bedenken Sie doch, dass die Krankheit das Mittel ist, mit dem ein Organismus sich von Fremdem befreit. Da muss man ihm nur helfen, krank zu sein, seine ganze Krankheit zu haben und auszubrechen, denn das ist ein Fortschritt. In Ihnen, lieber Herr Kappus, geschieht jetzt so viel. Sie müssen geduldig sein, wie ein Kranker, und zuversichtlich, wie ein Genesender. Denn vielleicht sind Sie beides und mehr. Sie sind auch der Arzt, der sich zu überwachen hat. Aber da gibt es in jeder Krankheit viele Tage, da der Arzt nichts tun kann als abwarten. Und das ist es, was Sie, soweit Sie Ihr Arzt sind, jetzt vor allem tun müssen. Beobachten Sie sich nicht zu sehr. Ziehen Sie nicht zu schnelle Schlüsse aus dem, was Ihnen geschieht. Lassen Sie es einfach geschehen. Sie kommen sonst zu leicht dazu, mit Vorwürfen, das heißt moralisch, auf Ihre Vergangenheit zu schauen, die natürlich an allem, was Ihnen jetzt begegnet, mitbeteiligt ist. Was aus den Irrungen, Wünschen und Sehnsüchten Ihrer Knabenzeit in Ihnen wirkt, ist aber nicht das, was Sie erinnern und verurteilen. Die außergewöhnlichen Verhältnisse einer einsamen und hilflosen Kindheit sind so schwer, so kompliziert, so vielen Einflüssen preisgegeben und zugleich so ausgelöst aus allen wirklichen Lebenszusammenhängen, dass, wo ein Laster in sie eintritt, man es nicht ohne weiteres Laster nennen darf. Man muss überhaupt mit den Namen so vorsichtig sein. Es ist so oft der Name eines Verbrechens, an dem ein Leben zerbricht, nicht die namenlose und persönliche Handlung selbst, die vielleicht eine ganz bestimmte Notwendigkeit dieses Lebens war und von ihm ohne Mühe aufgenommen werden könnte. Und der Kraftverbrauch scheint Ihnen nur deshalb so groß, weil Sie den Sieg überschätzen. Nicht er ist das Große, das Sie meinen, geleistet zu haben, obwohl Sie recht haben mit Ihrem Gefühl. Aber das Große ist, dass schon etwas da war, was Sie anstelle jenes Betruges setzen durften, etwas Wahres und Wirkliches. Ohne dieses wäre auch Ihr Sieg nur eine moralische Reaktion gewesen, ohne weite Bedeutung. So aber ist er ein Abschnitt Ihres Lebens geworden. Ihres Lebens, lieber Herr Kappus, an das ich mit so vielen Wünschen denke. Erinnern Sie sich, wie sich dieses Leben aus der Kindheit heraus nach dem Großen gesehnt hat? Ich sehe, wie es sich jetzt von dem Großen fort nach dem Größeren sehnt. Darum hört es nicht auf, schwer zu sein, aber darum wird es auch nicht aufhören zu wachsen. Und wenn ich Ihnen noch eines sagen soll, so ist es dies. Glauben Sie nicht, dass der, welcher Sie zu trösten versucht, mühelos unter den einfachen und stillen Worten lebt, die Ihnen manchmal wohltun. Sein Leben hat viel Mühsal und Traurigkeit und bleibt weit hinter Ihnen zurück. Wäre es aber anders, so hätte er jene Worte nie finden können. Ihr Rainer Maria Rilke.
Zwei Autoren, zwei Welten. Und doch haben sie uns beide näher gebracht, wie vielschichtig das Thema Krankheit sein kann. Wolfgang Borchert hat uns zum Lachen gebracht mit einer Geschichte, in der man merkt, Menschlichkeit zeigt sich oft gerade dort, wo wir stolpern oder wo wir anders sind. Und Rainer Maria Rilke hat uns mitgenommen in die Tiefe. Dorthin, wo Krankheit nicht nur ein Zustand ist, sondern eine existenzielle Erfahrung. Vielleicht haben Sie heute beides gespürt, die Leichtigkeit und die Schwere. Und beides gehört ja auch irgendwie dazu und gerne auch am Sonntag. In diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen verabschieden. Freue mich schon auf die kommende Folge am Sonntag, den 20. April, Ostersonntag, wenn wir auch, Trommelwirbel, über Ostern sprechen werden. Und das mit Gemeindereferentin Tanja Kaminski. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.